Entschuldigung, darf ich Sie noch mal kurz stören?
Diese Frage und diese Stimme kennen Hörerinnen und Hörer von SWR Kultur jetzt schon seit mehr als anderthalb Jahren. Die Stimme von Mara Genschel, Schriftstellerin, Performerin und Treffpunkt-Klassik-Kolumnistin. In regelmäßigen Abständen meldet sie sich zu Wort, will uns mal kurz stören und uns überraschen, irritieren, zum Nachdenken anregen mit ihrer Kolumne »Versteckte Gefahren der klassischen Musik«. Die gibt's in alphabetischer Reihenfolge von A, B wie Anton Bruckner über den Ton Cis und D wie Drogen, E wie Eichendorff oder F wie Fehler. Mittlerweile ist Mara Genschel beim Buchstaben J angekommen. Und bevor wir heute in Treffpunkt Klassik die neueste Folge hören, wollen wir mal kurz innehalten und mit Mara Genschel über ihre Kolumne sprechen. Welche Idee steckt hinter diesen versteckten Gefahren und wer steckt dahinter? Hallo Mara Genschel.
Hallo.
Mara, jetzt wurdest du da gerade eben als Performerin und Schriftstellerin angekündigt. Bevor du aber für deine Kolumne textest und dann vor dem Mikrofon performst, bist du natürlich Musikhörerin und Nachdenkerin über Musik. Welche Rolle spielt die Musik in deinem Leben?
Ja, die Musik spielt tatsächlich für mich schon ganz lange jetzt eine Rolle als performative Zuhörerin sozusagen, als Publikum, als narzisstisches Publikum. Ich habe aber aus einem klassischen sogenannten musikalischen Haushalt kommt schon eine gewisse musikalische Laufbahn auch hinter mir selbst, aber die habe ich dann irgendwann entschlossen abgebrochen und bin sozusagen auf die andere Seite gewechselt.
Ja, ich habe gehört von dir, dass du ganz früh als Kind schon begonnen hast, Instrumente zu spielen.
Ja, ich bin in die Musikschule gegangen und habe angefangen, Geige zu lernen und später auch Klavier zu lernen und habe das auch relativ ernsthaft dann betrieben und bin auch mit so einem gewissen, wie man sagt, Verpflichtung zum musikalischen Talent auch in ein Studium hineingeraten, aber da dann auch wieder hinaus.
Was gibt dir die Musik, wenn du sie hörst und wahrnimmst?
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, seitdem ich ein Kind bin, letztendlich diese tiefe Erfahrung, das klingt jetzt fies, ist aber liebevoll gemeint, dass es sozusagen niemals zu einem perfekten Deckungsabgleich kommen wird, ne, zwischen dem, was vorgesehen ist, sozusagen musikalisch in der perfekt notierten Partitur und dem, was man dann irgendwie, wie auch immer, auf welchem Spektrum auch immer, dann in der Lage ist zu realisieren. Und das ist irgendwie so eine ganz tiefe und interessante Erfahrung, der ich mich eigentlich seitdem auch widme. Also eigentlich so eine Art De-Skilling-Prozess auch kontinuierlich. Und der hat mich dann irgendwann zu dieser Situation gebracht, dass ich ja auch als Zuhörerin in diesem Deckungsabgleich mich bewege und in diesem Spannungsfeld, so was wird jetzt realisiert, wie umfangreich ist tatsächlich die Realisation dessen, was man im Kopf vielleicht erwartet und was sind das auch für sozusagen Enttäuschungen, wenn man bestimmte Stellen, wenn die dann irgendwie plötzlich wieder weg sind, verschwinden.
Und ja, ich glaube, da sind wir ja schon fast mittendrin in deinen Kolumnen. Weil wenn ich sie höre, dann höre ich da manchmal auch ein Aufgepasst heraus. Aufgepasst, liebe Hörer, beim Musikhören. Es sind ja bewusst versteckte Gefahren der klassischen Musik, die du uns da näher bringen willst. Wie kamst du darauf, auf die Idee, sie uns vorzustellen?
Das kommt tatsächlich aus so einem Impuls, dass ja trotz allem sozusagen die klassische Musik speziell, aber auch zum Beispiel die neue Musik, ja sehr stark setzt dann doch auf so einen Perfektionismus. Also eigentlich geht es darum, ja etwas Perfektes darzustellen, einem ganz, ganz hohen Ausbildungsniveau realisiert und so weiter. Und mich hat dann interessiert, ja, aber wie ist es denn mit den schmutzigen Bereichen, auch der Rezeption? Also wo gibt es, jetzt ganz blöd gesagt, sowas wie Lust oder ja, Guilty Pleasures in der klassischen Musik? Ich weiß nicht, ob das so ein großer Bereich ist, über den man so ausgiebig spricht, weil es so die Rezeption von klassischer Musik letztendlich doch so ein bisschen verbunden ist mit Kontinence, Disziplin, vielleicht Bildung natürlich ganz klar, ja. Aber dass es die Möglichkeit auch gibt, klassische Musik so zu hören, wie man vielleicht einen Popsong hört, nämlich immer wieder auf Repeat oder sozusagen auf eine lustbetonte Weise. Darum ging es mir so ein bisschen bei dieser Idee von versteckten Gefahren.
Und wie sollen die Hörerinnen und Hörer am allerbesten deine Kolumnen aufnehmen? Nachdenkend zum Beispiel oder stirnrunzelnd, überrascht oder auch wirklich zur eigenen Tat hinführend?
Ja, das ist eine schöne Frage. Ich habe da keine Erwartung, wie jemand irgendwas aufnimmt. Ich möchte aber, glaube ich, ermuntern, in diese unperfekten Bereiche des Suchens oder sowas wieder einzusteigen, weil ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich nehme das irgendwie aus meiner Perspektive so wahr, dass natürlich das Hören von klassischer Musik so längst in einen ganz bestimmten Bereich so ausgelagert wurde. Da kann man mit der Praxis des Hörens durchaus experimentieren, glaube ich. Das kann man variieren. Ich will tatsächlich vielleicht hinweisen, durch diese Störgeste des Raunens, so des Reingehens in den Konzertmoment, in dem man plötzlich sozusagen als Publikum hörbar und sichtbar wird, dass es auch um die andere Seite immer geht. Also dass wir sozusagen für die Live-Situation, für die lebendige Konzertszene und so weiter auch einfach Publikum brauchen. Und dass das vielleicht auch wichtig ist, darauf immer wieder hinzuweisen und das auch natürlich zu würdigen. Aber ich glaube, das machen letztendlich auch alle MusikerInnen und PerformerInnen, dass sie sehr genau wissen, dass sie auf das Publikum angewiesen sind, ja.
Mara, du unterrichtest an der Kunsthochschule für Medien in Köln literarisches Schreiben, bist also ein Profi drin, wenn es darum geht, das Erlebte, das Erdachte aufs Papier zu bringen. Was ist es jetzt aber für dich für eine Herausforderung, speziell fürs Radio zu schreiben und zu gestalten, wo da ja wirklich alles Sichtbare wegfällt, wovon sonst deine literarischen Performances auch leben?
Ja, das ist eine sehr tricky Frage. Und das stimmt. Also es fällt im Radio sehr viel weg von dem, was man sonst irgendwie aufzeigen kann. Ich arbeite ja oft einfach auch auf der Bühne und sozusagen live und habe dann da eine Situation mit anderen Menschen zusammen. Und es ist relativ einfach, sozusagen die Prozesse aufzuzeigen. Im Radio ist das ein bisschen schwieriger, aber das ist auch möglich. Ja. Und die Herausforderung ist vielleicht zum Beispiel die, dass ich keine professionelle Sprecherin bin und auch nicht sein will. Das heißt, ich arbeite einfach mit dem, was ich habe, meine Stimme als normaler Mensch sozusagen. Und das, was ich in den Sendungen mache, ist natürlich letztendlich Fixed Media. Also es sind letztendlich vorproduzierte Stücke, wenn man so will, die diesen Improvisations- und Live-Charakter auch nur so ein bisschen ansimulieren können. Mhm. Aber es gibt natürlich trotzdem immer auch diese interessante Situation, dass auf der anderen Seite der Scheibe die Technik sitzt. Mhm. Das ist sozusagen eine Mikroform von Dialog. Also es gibt Zeugenschaft, es gibt sozusagen, jetzt gerade ist das der Dirk, es gibt jemanden, der zuhört und der Feedback gibt und das ist trotzdem sozusagen ein Spannungsfeld. Also das würde ich dann zum Beispiel auch aufzeigen, wie gerade getan. Hm.
Als du das erste Mal im Studio warst, also du lebst in Berlin, produzierst deshalb im ARD Hauptstadtstudio in Berlin, als du das erste Mal da warst und vor dem Mikrofon performt hast, wie haben denn da die Kollegen von der Technik reagiert?
Es ist natürlich ungewöhnlich. Ich kann das jetzt gar nicht sagen, wie das erste Mal war, weil ja natürlich jeder irgendwie anders reagiert und eine andere Erwartung hat und es vielleicht auch manchmal doof findet oder auch lustig. Ich weiß aber noch, wie es war, als ich diese Laudatio für die Donaueschinger Musiktage im Flüsterton halten wollte und dann auch letztendlich gehalten habe, aber wie beim Soundcheck die großen Alarmglocken angingen, das kann man nicht so machen.
Da hattest du zum 100-Jahr-Jubiläum eine Laudatio im Flüsterton gehalten.
Genau. Das war tatsächlich ein bisschen Panik da, weil es unklar war, ob es fürs Radio funktioniert. Die Leute vom Experimentalstudio Freiburg haben natürlich sofort gesagt, klar funktioniert das, machen wir seit 75 Jahren so. Aber letztendlich ist dieses Flüstern oder das Raunen auch, ne, so eine Art Anskizzieren von Anonymität und Demut auch der Publikumssituation wieder. Ja, dass man ist natürlich eigentlich, man will natürlich eigentlich nicht gehört werden, aber dann will man sich vielleicht doch auch kenntlich machen, wie dieses psychologische Husten. Man markiert, dass man da ist, aber man versucht, das ganz leise zu machen. Und das versuche ich eben auch in dieser Rolle als nicht Expertin, sondern Zuhörerin.
Ja. Jetzt sind wir heute beim Buchstaben J angekommen und hören gleich deine neueste Folge. So viel können wir vielleicht verraten. Es geht auch diesmal wieder um unseren Umgang mit der klassischen Musik und letztlich auch um ihre Kraft, oder?
Ganz genau, um ihre Kraft. Auch ihre Kraft, gegen meine Begrifflichkeit zu arbeiten, würde ich sagen. Also sie zieht sich da selber aus meinem eigenen Konzept raus.
Wir können gespannt sein. Mara Genschel, Schriftstellerin und Performerin aus Berlin und seit 1,5 Jahren Kolumnistin für Treffpunkt Klassik. Was und wer hinter ihrer Kolumne versteckte Gefahren der klassischen Musik steckt, das haben wir heute endlich mal mit ihr besprochen. Finden können Sie die Kolumne auf swrkultur.de und wir sind natürlich gespannt auf alles Weitere. Danke dir, Mara.
Danke dir.